Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Hallo und herzlich willkommen, liebe Monarchs-Fans, zum offiziellen Podcast der Dresden Monarchs, dem MNRX-Cast. Heute hier für euch am Mikrofon der Erik.
Hallo und auf der anderen Seite zu hören wie immer der liebe Markus.
Ich grüße euch und ich habe direkt eine Frage an euch alle. Are you ready to rumble?
Ja, bin ich.
Lass mal rangeln.
Ist gar nicht schlimm.
Genau, also Leute, endlich geht's los. Nachdem wir in der letzten Folge ja nur schon hyped ab waren, dass endlich wieder der Ball fliegt, jetzt zählt's, jetzt geht's ans Eingemachte, könnte man sagen.
Genau, ja. Das erste Spiel steht vor der Tür und zwar gegen die Paderborn Dolphins am 11.05.
Richtig, und damit ihr wieder voll top informiert seid, wie es den beiden Dolphins so nach der langen Offseason aussieht, haben wir uns auch wieder einen passenden Gegner rausgesucht. Ihr habt es schon gelesen, der Head Coach himself und Geschäftsführer und was er nie noch alles dort im Verein macht. Jason Irmischer ist bei uns zu Gast. Zu dem kommen wir aber später. Erstmal haben wir endlich auch mal wieder ein paar News.
Wir haben ein paar News zu euch. Wollen wir direkt mit dem Schönen reingehen, Markus?
Ja, also ja. Das Schöne ist ja erstmal, kommt ja auch erst nächste Folge schon wieder.
Das ist richtig. Und zwar, wir haben mal wieder ein Gewinnspiel für euch. Das werdet ihr, ja gut, wie du sagst, das ist nur ein Teaser für die nächste Folge, denn wir werden 50. Wir haben in zwei Wochen dann haben wir unsere 50. Folge. Und ja, da haben wir dann was für euch. Aber das erfahrt ihr dann.
Richtig, dann nächste Folge aufmerksam zuhören. Jetzt war erstmal noch abseits des Footballfeldes für unsere Cheerleading-Teams ein bisschen was los, nämlich die Pretty Pearls und die United Pretties waren am 4.5. bei der Deutschen Meisterschaft in Frankfurt am Main.
Ganz genau. Und die Pretty Pearls sind mit einem 20-Personen-Kader, kann man das vielleicht nennen, hatten die ein 2,5-minütiges Programm dort zu absolvieren. Und mit ihren Cheer-Performances, nenne ich es jetzt mal, und haben da mit dem 14. Platz abgeschlossen. Und unsere United Pearls, die sind im
United Pretties.
Richtig, Zeile verrutscht. Die sind im, Junior All-Girl Group Stunt. Ich habe es rausgekriegt. Da sind dann 5 Personen und haben eine Minute lang Zeit, ohne Pause da Stunts in Folge darzubieten. Und sie haben dann mit dem 12. Platz abgeschlossen. Und ja, ich würde sagen, also ihr habt das, könnt das auch bei Instagram euch bestimmt nochmal angucken. Die hatten da ein geiles Wochenende gehabt in Frankfurt.
Ja, sicherlich hätten sie sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber im Großen und Ganzen bei einer deutschen Meisterschaft überhaupt dabei zu sein und das so weit zu bringen, auch wirklich Hut ab vor dieser Leistung. Noch ein Teaser gibt es zu verkünden, neben dem, was wir vorhin schon anbrachten zu unserer Folge. Radio Monarchs wird vorm Braunschweig-Spiel in zwei Wochen eine kleine Pregame-Show abliefern. Das ist natürlich jetzt für alle Heimfans nie so interessant, weil ihr werdet ja hoffentlich alle im großen Stadion dabei sein. Aber ihr könnt ja diese Show auch dann nachher noch im Real Life sozusagen gucken. Die wird es kostenlos auf Sport Deutschland geben. So ungefähr eine halbe Stunde vom Kickoff geht's da los. Wir haben uns ein paar schöne Interviewgäste gesucht, zum einen auf der Dresden-Seite und aber auch auf der Braunschweiger-Seite sind da ein paar nette Sachen dabei. Und wir bringen euch auch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Wenn ihr also immer schon mal wissen wolltet, wie es eigentlich so auf der Pressetribüne im Dynamo-Stadion aussieht und wie man dort so hinkommt und ja, wie es vielleicht auch eben der Blick aus dem Rund hier aus dem grünen Rasen raus aufs Rund gibt, dann schaut euch das nach dem Braunschweig-Spiel ruhig gerne mal an.
Also ich kann schon mal sagen, der Blick auf von der Pressetribüne dort ist Wahnsinn. Also Höhenangst darfst du nicht haben.
Nee, und du sollst dich dick einpacken. Dort oben ist es immer kalt.
Das ja, du ziehst.
Richtig.
Genau, ansonsten, naja, was haben wir noch? Ich weiß nicht, ihr habt es vielleicht bei Instagram oder diversen Seiten gesehen. Potsdam hatte ein bisschen Probleme mit ihrem Stadion, beziehungsweise haben sie mit ihrem Stadion, mit dem Luftschiffhafen. Da stand es irgendwie auf der Kippe, ob sie dort diese Saison spielen können oder ob sie den Home-Opener irgendwie überhaupt da spielen können. Weil da irgendwie noch die Tartanbahn oder so gebaut wird?
Es wird allgemein gebaut, die Tribüne wird gebaut und letztes Jahr oder vor 2 Jahren, wo wir ja dort waren, noch im Luftschiffhafen, waren ja auch bloß solche Behelfstribünen eingebaut, die können sie nur auch nicht mehr, weil alles gebaut wird und dort, wo sie letztes Jahr gespielt haben, beim SV Babelsberg, im Karl-Liebknecht-Stadion ist das, glaube ich, ja, die wollen halt nicht mehr teilen, beziehungsweise haben nun mal vor, ihren Rasen zu erneuern und alles und deswegen kann Potsdam dort auch nicht
spielen. Ja, war halt irgendwie ein bisschen zu kurzfristig für die gewesen, habe ich gesehen. Richtig. Aber sei es drum, das Ganze drumherum ist jetzt für uns gar nicht interessant. Das könnt ihr auf den Potsdamer Seiten da euch durchlesen. Auf jeden Fall heißt das, dass die wahrscheinlich nur für 400 Zuschauer irgendwie Plätze haben werden. Ja, das dazu. Das ist das, was Potsdam betrifft. Aber ich glaube, das wird jetzt nie die ganze Saison interessant sein. Ich glaube, das ist eher für den Anfang.
Naja, mal gucken. Also es könnte schon noch sein, dass es uns auf jeden Fall betrifft, wenn wir nach Potsdam wollen Ende Juni, dass wir da auch mal schauen müssen, ob wir denn überhaupt rein dürfen ins Stadion, wenn die bloß so begrenzte Platzanzahl haben.
Schauen wir mal. Apropos dahinfahren, das passt jetzt natürlich perfekt, weil wir wollten euch noch mal über die Auswärtsfahrten aufklären. Denn Paderborn steht ja schon vor der Tür. Da müssen wir auch leider dazu sagen, weil wir sagen ja sonst immer, meldet euch bei Nico und Philipp von den Auswärtsfahrten, die das immer organisieren. Die organisieren halt die Busse, beziehungsweise Kleinbusse, je nachdem, wie viele Leute mitkommen. Paderborn ist jetzt schon voll, also 4 so T5-Busse sind schon belegt. Wenn ihr jetzt noch mit wollt, dann müsstet ihr mit dem eigenen Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Aber trotzdem, da könnt ihr euch natürlich auch bei denen melden. Falls man jetzt in Kolonne fahren will oder sowas.
Richtig, und du hast ja dann auch die Möglichkeit, dich für ein anderes Spiel jetzt schon voranzumelden. Eben, wie gesagt, Potsdam, das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste dieses Jahr wieder, dort mit hinzufahren. Kiel, wer das möchte, gab es jetzt auch erst bei den Monarchs wieder geteilt, eben den Aufruf dazu, was das alles kostet. Und ja, wie es der Erik schon sagte, meldet euch ansonsten einfach bei Philipp oder Nico oder eben über Auswärtsfahrten bei Instagram.
Genau, da. Dresden Monarchs Auswärtsfahrten, die haben auch Facebook- und Instagram-Seite. Da findet ihr auch nochmal alle Informationen. Immer geil, wenn wir mit einer coolen Fanpräsenz auch auswärts unterwegs sind. Und es macht auch, die Fahrten machen auch immer Laune. Ja, und weil der Markus auch noch so ein Fan von Tippspielen offensichtlich ist, macht er jetzt auch bei ihm mit. Erzähl mal davon, Markus.
Richtig, ich habe mir jetzt die neueste Version der Red Zone App runtergeladen. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, macht es unbedingt. Einfach mal, oder wenn ihr sie schon habt, die ganze mal aktualisieren. Da ist jetzt auch ein Tippspiel drin. Da könnt ihr unter anderem gegen Roman Motzkus oder Juan Fata tippen und noch ein paar andere bekannte Gesichter und Größen aus der GFL-Welt
sind dabei. Markus zum Beispiel.
Ja, ich zum Beispiel unter dem Hashtag MNXcast, also nicht unter dem Hashtag, sondern mit dem Namen MNXcast. Also
Zweifel, ich will damit nichts zu tun haben.
Im Zweifel ziehe ich dich damit rein, weil wir stehen unter Erik und Markus drin. Ja, dort tippt man die GFL 1 und GFL 2. Ich bin tatsächlich noch ein bisschen skeptisch, was das wird, weil ich muss leider sagen, ich habe von der GFL 2 gar keine Ahnung. Ja, man tippt unter anderem die Division-Sieger und wer Letzter wird und wer im GFL-Finale steht. Und man kann auch schicke Preise gewinnen. Unter anderem der erste, finde ich einen ziemlich geilen Preis sogar, gewinnt eine VIP-Lounge zum GFL-Finale für insgesamt 8 Personen und einer Übernachtung in einem Hotel. Der zweite Platz hat 4 VIP-Tickets für das GFL-Finale und eine Übernachtung. Und der dritte Platz gewinnt 2 VIP-Tickets und eine Übernachtung. Ja. Also wer da Bock hat, kann sich mal anmelden. Ich habe heute schon meine Daten eingetragen und meine Tipps abgegeben, meine Bonustipps. Mir ist da ein Fehler aufgefallen, habe ich auch gemeldet, wurde mir auch nett geantwortet, dass es da einen Denkfehler gab bei dem Macher der App. Man kann nämlich das GFL-Finale nur zwischen einem Nord- und einem Südteam tippen. Also es können nicht 2 Nord- oder 2 Südteams ins Finale einziehen, zumindest nicht laut dieser Tipprunde.
Aber naja, schade. Würde ja noch geändert werden. Apropos,
Nein, wird nie, wird nie geändert werden, hat er schon gesagt. Das bleibt diese Saison so.
Okay. Apropos Macher der App, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, hört mal in die letzte Folge vom This is GFL Football Podcast rein mit Thorsten Sell. Der hat nämlich eben diesen Ersteller der Red Zone App zu Gast und der erklärt, wie das dazu gekommen ist und wie er das so gemacht hat. Ja, hört da gern mal rein.
Richtig, und weil du ja Tippspiele so magst, hast du dir gedacht, machst halt auch mal bei ihm mit, ne?
Ja, also ich wurde mal gefragt vom lieben Toni, den kennt ihr vielleicht aus den Monarchs-Fanreihen, der macht so, das ist so ein kleines, kleines privates Tippspiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen soll. Keine Ahnung, das sind 6-7 Leute. Und da werden wir eben auch die Spiele tippen und die Tabellenkonstellation fürs Ende tippen. Da geht es auch um nichts. Das ist auch erstmal nur so Geige. Wir tippen aber nur die erste Liga. Und ja, ich weiß nicht, einen Gewinn gibt es jetzt keinen. Ich hoffe vielleicht auf eine Locke von seinem Schnauzer. Vielleicht habe ich da Glück oder der Gewinner da drauf.
Eigenartiger Fetisch.
Irgendwie. Ja, guckt euch das mal an. Das ist ja episch, der Mann. Ja, genau. Aber das dazu. Das sind unsere beiden Tipprunden dieses Jahr.
Und bevor wir jetzt zum kleinen Recap für das Testspiel kommen, gab es noch mal eine Neuerung. Ihr habt es ja schon gesehen, oder eine neue Verpflichtung vielmehr. Ein neuer Spieler ist noch dazu gestoßen, und zwar ein Defense Back, Devoney Reed, nennt sich der junge Mann, kommt aus der mexikanischen Liga von den Reyes de Jalisco. Ja, mein Mexikanisch,
da war es einfach wieder. LFA sagen, Moritz.
Ah, ich hätte LFA sagen sollen, ja. Also er kommt aus der mexikanischen Liga und hat vorher auch ein bisschen College-Erfahrung mitgebracht. Ja, mal gucken, wann wir den jungen Mann dann auf dem Feld sehen werden.
Genau, also deswegen stößt er jetzt auch so spät erst zu uns, weil die mexikanische Saison da irgendwie jetzt erst zu Ende gegangen ist oder sowas. Und der stößt jetzt zum Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob er gegen Paderborn schon auf dem Platz stehen wird, aber ist eigentlich der Plan auf jeden Fall.
Richtig. So, und da, wenn wir jetzt einmal beim Spielen sind, wollen wir da auch nochmal zurückschauen auf das Testspiel gegen die Straubing Spiders, da wäre es fast gewesen. Am 27.04. Hatten die Monarchs das Vergnügen, eben besagtes Team auf dem Dresdner, im Bernsdorfer Superdome zu empfangen. Und ja, das ging am Ende vor 1128 Zuschauern mit 30-7 für Dresden aus. Kurzer Teaser hier am Rande. Das Tippspiel habe ich mit plus 23 haargenau richtig gewonnen. Ich wollte es dir nur mal gesagt haben.
Ja, nicht schlecht, aber wir haben ja auch gesagt in der letzten Folge, dass Ergebnisse bei Testspielen ja vollkommen irrelevant sind. Demzufolge sind, naja, du weißt schon.
Ja, ich mache das einfach nochmal diese Saison, keine Sorge.
Ja, aber wie war denn das Testspiel für uns? Es war sehr schön anzusehen. Wir haben auf jeden Fall hoch gewonnen. Aber ja, der Anfang wirkte schon eher etwas schwerfällig, würde ich sagen. Das erste Viertel lief nie ganz so gut. Es waren einige Strafen, aber auch auf beiden Seiten bei den Straubingern und auch auf unserer Seite. Es waren ein paar kleine Ungenauigkeiten. Aber im zweiten Viertel lief es dann auf jeden Fall deutlich besser.
Ja, man hat ja auch gesehen, also im ersten Viertel gab es ja keine Punkte, mussten alle erstmal reinkommen, ne? Nochmal ein bisschen letzten Rost abschütteln, aber spätestens im zweiten Viertel hat man es ja dann gesehen, dass sie alle da sind. Ja, da hat man dann auch die Punkte gesehen von eben Brock Doman auf Shorty Torre de Dia und eben auf Ethan Gento und Ricky Smalling hat er dann seine Bälle angebracht. Es gab auch ein bisschen Probleme bei den Holds von den, beziehungsweise bei den Snaps von den Extra Points, die sind ja zweimal misslungen. Immer hat dann Marvin irgendwie noch aus der Not heraus werfen können. Ja gut, das war dann irgendwie nichts. Das wurde, glaube ich, sogar intercepted oder deflected. Ich weiß es gar nicht.
Also meine Theorie ist ja immer noch, dass es ein geheimer Spielzug ist, die Saison, wenn unser zweiter Quarterback der Holder beim Kicken ist oder beim PAT, dass man da hier irgendwelche Trickspielzüge raushaut oder so. Ich weiß nicht, weil eigentlich ist ja Eric Seidel immer unser Holder gewesen.
Ja, aber der war nie dressed up. Also.
Wobei Eric Seidel ja auch Quarterback war.
Ja, man weiß es nicht. Vielleicht hast du jetzt auch hier einen geheimen Plan von Eric Keil verraten. Ah, mal gucken. Ja, also sagen wir mal so, am Ende, Straubing hat ja auch ohne Kamal Cass, den wir ja hoch angepriesen hatten, gespielt, haben dann auch noch einen ihrer Defense-Backs, einen Import Miles Christian verloren. Der hatte sich einen Daumen ausgekugelt. Das sah übrigens sehr unschön aus, wie Doc Klein den am Spielfeldrand einfach wieder eingerenkt hat.
Und du hast voll reingeguckt.
Ich habe voll reingeguckt. Ich habe das gesehen. Ich dachte mir so, oh mein Gott, das macht er jetzt nicht. Und du hast gesehen, wie es wieder snappte. Ja, naja. Ansonsten.
Also die hatten keine Probleme mit Snaps, meinst du?
Nein, hatten sie.
Ja, okay. Das gehen wir jetzt mal weiter. Ja, aber dann in der zweiten Halbzeit, ja, wurde dann bunt durchgemischt. Da haben bei uns, bei den Dresdnern, Marvin Schöne dann Quarterback gespielt und auch die Inputs wurden dann größtenteils runtergenommen. Und da gab es dann auch einen schönen Pass von Marvin Schöne auf unseren Wide Receiver Tobias Höschele, der dann mit super viel Yards after Catch feilschnell in die Endzone zum Touchdown gelaufen ist.
Am Ende war es ein 82-Yard-Touchdown-Pass. Ja, aber eben die größte Strecke hat Tobi dann eben auf dem Feld zurücklegen müssen. Und das Schöne war, das war direkt bei mir vom Kameraturm. Tobi hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Dem war das völlig egal, dass es nur ein Testspiel ist. Er hat in seinem ersten Spiel für die GFL-Mannschaft einen Touchdown gefangen. Und ja, der auch drüber, der ist dann rüber an die Sideline gelaufen, der wurde da drüben abgeklatscht von allen, von den Imports, von den Locals, die haben sich alle mit ihm gefreut, es war wirklich eine super ausgelassene Stimmung und ja, ich denke, er wird dann abends noch ein bisschen mitten im Football gekuschelt haben, vor lauter Freude.
Ein Gameboy mit nach Hause genommen.
Das vielleicht auch, ja. Ansonsten, ja, Straubing hat nie ganz so viel durchgewechselt. Die haben zwar dann einen anderen Quarterback reingebracht, aber ansonsten, Georg und Katja hatten es in ihrer Aufnahme nach dem Testspiel ja schon erwähnt. Die haben ja auch über das Spiel geredet. Georg hatte zumindest immer den gleichen Gegenspieler in der O-Line vor sich. Ich habe nie ganz so drauf geachtet, wer da jetzt bei Straubing noch durchgetauscht wurde. Aber ja, zumindest als QB haben sie es mal ausprobiert.
Genau, aber weil du es gerade sagst, Georg und Katja, Quit Iron Love, deren Podcast, da hört er gern mal rein. In der letzten Folge haben sie eben über das Testspiel gesprochen und Katja hat auch vom Damenteam erzählt. Die war nämlich im Trainingscamp bei den Erlangen Rebels, bei dem Damenteam und durften dort mittrainieren. Hört da gern mal rein, das ist auf jeden Fall interessante Eindrücke dazu.
Ja, was gibt's noch zu erzählen? Also ich finde, so mal rückblickend jetzt auch gesagt, hatten wir echt eine ziemlich starke Defense auf dem Platz stehen. Zum einen die Import-D-Liner haben natürlich ordentlich Ballett gemacht, aber auch unsere Locals haben ordentlich was gezeigt. Ne? 10 Tackle for Loss und 2 QB6 konnten wir aufs Statistikboard bringen. Das war auf jeden Fall sehr schön anzusehen.
Genau. Und wie das andere empfunden haben, Leute, jetzt kommen wir, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Die Production Value steigt ins Unermessliche. Wir haben jetzt auch Feldinterviews für euch anzubieten und das hat Marvin dazu gesagt. Okay, wir haben uns heute hier nach dem Testspiel Marvin Schöne geschnappt, unser zweiter Quarterback, der halt heute auch ran durfte als Quarterback und als Holder, wie ich gesehen habe. Ja, wie hat denn sich das erste Spiel hier angefühlt, besonders auch auf dem neuen Kunstrasen?
Ja, also der Kunstrasen war heute überraschend weich, aber so an sich, man hat ja immer, wenn man dann aufs Feld kommt, mal kurz Bauchkribbeln, aber dadurch, dass ich schon lange dabei bin, sobald man dann mehrere Snaps spielt, ist das Bauchkribbeln weg und dann konzentriert man sich nur noch auf das, was jetzt vor einem liegt.
Und warst du auch mit deinem Spiel heute zufrieden? Du hast einen Touchdown immerhin geworfen, ne?
Ja, ich war sehr zufrieden. Das war trotzdem eine Misskommunikation zwischen mir und meinem Receiver. Aber wenn er das so wollte, dann bin ich da nicht böse. Das ist ein Touchdown, also braucht man da nicht weiter drüber diskutieren, ob es jetzt die falsche oder die richtige Route war. Ich bin stolz auf meine Jungs, vor allem die zweite Gruppe. Die haben sich heute richtig einen Arsch aufgerissen und da ja, geht es nur noch weiter nach oben.
Geil, nehmen wir so mit. Und es ist ja jetzt wieder ein neues Team zusammengekommen. Viele Inputs sind dazu. Paar Leute sind ja geblieben, wie immer. Wie fühlt sich jetzt das neue Teamgefüge an? Wie haben sich die Neuen eingefügt? Passt das untereinander?
Das passt mega. Also wir sind wie eine kleine Familie oder große Familie, sagt man besser bei uns. Aber die sind alle mega drauf. Sind wirklich Top-Typen. Da kann man wirklich nicht meckern. Also ich bin mega glücklich, dass ich auch in diesem Team halt spielen kann. Und ja, mehr gibt es da nicht zu sagen.
Alles klar. Und haben sich heute ein paar Dinge gezeigt? Ich meine, ein Testspiel ist ja dafür da, um ein paar Dinge auszuprobieren und sowas. Haben sich da Dinge aufgetan, an denen man jetzt in Zukunft arbeiten muss? Hast du da irgendwelche speziellen Sachen?
Ja, vielleicht am Blocking für die O-Line noch ein bisschen dran arbeiten. Generell wir Quarterbacks vielleicht noch ein bisschen am Timing feilen, aber sonst bin, wie gesagt, mega stolz auf das ganze Team, dass wir halt jetzt erstmal wieder 1-0 gegangen sind und jetzt geht's in 2 Wochen gegen Paderborn weiter.
Alles klar, dann danke dir und ja, geile Saison.
Danke ebenfalls.
Ja, also alles in allem, das sind jetzt die Eindrücke, die unser Quarterback dazu hatte, Marvin Schöne. Aber alles in allem war das ein ziemlich geiles Spiel. Es hat Spaß gemacht, war geiles Wetter. Alle mussten natürlich erstmal reinkommen, die Schiris, die Spieler, die Technik.
Und ja, also die Schiris, ich hatte immer das Gefühl, die haben sich immer sehr lange beraten auf dem Feld, ja, wenn es Schlacken gab. Ja, wir hatten Probleme mit der Technik. Wir haben erstmal das falsche Intro reingepackt. Wir haben ja immer vor jedem Spiel musst du ein Intro bringen. Das war halt noch das Intro vom Saarland-Spiel, weil unsere Regiemann gesagt hat, oh, ich habe da ein Intro, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Es war nicht das Richtige, aber ist ja auch völlig okay. Unser Schiri-Signal war übelst laut und kratzig. Das haben wir nie geregelt gekriegt. Aber auch ein Testspiel ist für uns da. Und wenn ihr ins Stadionheft geguckt habt, auch da war ein Testspiel nötig, muss man stimmt. Ja sagen.
Da fehlte bei der U20-Mannschaft, glaube ich, ne? Da fehlte der Artikel zum Camp.
Ja, zum U20? Camp, genau. Da konnte man selber mal schreiben, wie denn ihr Camp
genau, da waren die Bilder drin, aber fehlte der Artikel. Das wurde online nachgereicht, das könnt ihr nochmal nachlesen.
Genau, alles gut. Ansonsten muss ich sagen, auch so von meiner Warte her, ich hatte echt, es war schön, endlich mal wieder Football live zu erleben, wieder mal einen normalen Spieltag zu haben, mal gut wieder reinzukommen. Und ich denke auch, die Imports hatten viel Spaß.
Ja, die waren alle sehr ausgelassen. Das scheint echt eine ganz coole Teamchemie zu sein, was man jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann. Weil man hat auch gesehen, in der zweiten Halbzeit hat die ganze Zeit am Spielfeldrand unser Wide Receiver Jody Torredidia und unser DB Angelo Trück, die haben sich die ganze Zeit einen Ball hin und her geworfen, so an der Sideline. Wurden dann auch mal vom Coach angeguckt, da mussten sie mal hinspratteln, habe ich gesehen. Und ja. Genau, auch der ist mir auch die ganze Zeit aufgefallen, ist die ganze Zeit mit einem Grinsen rumgerannt, unser DB.
Ehrweia.
Ich habe es mir mal ein bisschen einfach gemacht. Ich habe das jetzt auch nur erzählt, um das mal rauszuhauen. Dabei kann ich jetzt gleich nochmal auf unsere Homepage, auf die Monarchs-Homepage verweisen. Wenn ihr da auf der Seite auf GFL geht und da in den Reiter Namensdatenbank, da habt ihr nochmal alle Spieler, dieses Jahr sind noch wirklich alle Spieler, auch die Deutschen drin, die ihren Namen einfach immer aussprechen, weil es ist ja unmöglich, so einen Namen wie
Ehrweier
auszusprechen für unsere Kartoffelzungen. Von daher, ja, das dazu.
Ja, wer mir auch persönlich sehr gut aufgefallen ist und wenn ich gespannt bin, wenn es dann wirklich um was geht in der Liga, ist unser Right Receiver Ricky Smalling. Mhm. Der macht einen unglaublichen agilen Eindruck, auch eben, wenn er schon einen Gegenspieler an sich dran hat, dass er den irgendwie nochmal los wird, dass es sich nie gleich mehr oder minder aufgibt, sondern dass er wirklich kämpft um jedes Yard. Und der ist, ich hatte das Gefühl, unglaublich schwer zu tackeln. Also die hangen da manchmal zu zweit dran und der ist trotzdem irgendwie noch 2-3 Yards nach vorne gekommen. Ja. Also ich glaube, der wird richtig Bock machen. Der hatte so ein bisschen Trevor Deed-Vibes, plus of Right Receiver für mich.
Ja, aber auch unsere Import-D-Liner, die haben einen geilen Eindruck hinterlassen. Also Michael Badejo und Lamonte McDougal, die hatten ein paar echt coole Szenen. Die sind, also die O-Line von den Spiders, die hatten gar keinen Bock mehr, glaube ich. Die hatten einen harten Tag. Also die Jungs haben gut Druck gemacht. Die könnten echt Probleme sorgen für die Gegner.
Ja, dass es hier nie hinten runterfällt. Wir haben ja jetzt bisher bloß unsere Touchdown-Pässe und so verwertet. Wir haben natürlich auch von unserem neuen Kicker was gesehen in der zweiten Halbzeit, der dann zum 30-7 Endstand gesorgt hat mit seinem 30-Yard-Field-Goal. Da hat es dann auch besser funktioniert mit den Holds und den Snaps. Ich habe dann auch in der Halbzeit gesehen, da haben sie das nochmal ein bisschen trainiert. Man weiß, was in der ersten Halbzeit dann gefruchtet hat.
Ja, genau. Ja. Es gab auch so eine geile Szene von
Ehrweier.
Dein Lieblingsknopf heute, oder? Ja,
der fast eine Interception gefangen hatte. Ich weiß nicht, ihr habt ihn vielleicht gesehen. Der stand ziemlich weit hinten als Safety oder so und hat gesehen, dass der Ball kommt und konnte den deflecten. Das war auch eine geile Szene.
Ja, das stimmt allerdings. Der hat sich, glaube ich, auch ein bisschen geärgert, dass er den nie festgehalten hat.
Ja, ich glaube, da war er zu weit weg für gekommen. Also egal.
Ja, aber damit werden wir jetzt hier mal das Testspiel ad acta legen. Ist ja nur auch schon wieder eine ganze Weile her. Und wollen uns mal der kommenden Saison und dem kommenden Gegner widmen. Wir haben es ja vorhin schon gesagt. Wir haben uns Jason Irmscher, den Head Coach der Paderborn Dolphins, eingeladen. Und ja, da werden wir da jetzt mal mit ihm drüber reden. Damit. Hallo Jason, schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, Grüße, schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Du bist ja ein viel beschäftigter Mann bei euch im Verein. Kannst ja eigentlich direkt mal erzählen, was sind denn alles deine To-Dos? Was hast du denn alles zu tun bei euch?
Da muss man halt ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin ja Headcoach der Herrenmannschaft und gleichzeitig auch noch Geschäftsführer. Die klassischen Headcoach-Aufgaben, die man halt so kennt, Practice-Plan, mit den Coaches quatschen, das, glaube ich, kennt aber jeder. Als Geschäftsführer habe ich dann noch ein bisschen weiteres Spektrum. Also alles, was bei uns Social-Media-mäßig läuft und gemacht wird, mache ich selber. Das kommt aus meiner Nische, machen wir zusammen mit unseren freien Filmern, die wir im Verein haben, und Fotografen. Dazu kommt noch die Homepage, die ich mitmache, wo ich, by the way, gar keine Ahnung von habe und mir das mehr oder minder selber beigebracht habe. Genau auch wie die ganzen Bilder, die bearbeitet werden, habe ich mir auch irgendwie mit YouTube-Tutorials in den letzten 4 Jahren beigebracht, wenn man sich so die ersten Sachen von mir anguckt. Macht es sehr Spaß, sich die anzuschauen, denn das sieht so aus, als hätte gerade jemand das erste Mal so Windows hier Colors für sich entdeckt. Das ist auf jeden Fall immer amüsant zu sehen, dass man sich da weiterentwickeln kann.
Ich kenne das kurz, Entschuldigung, ich kenne das mit dem Podcast zum Beispiel. Ich hatte vorher auch null, oder wir hatten null Ahnung, wie das funktioniert und mit irgendwie Schnittprogrammen umzugehen und wo man das hochlädt und so, das auch am Ende YouTube-Tutorials geguckt und irgendwie, aber irgendwie kriegt man es dann gewuppt.
Wenn man Interesse dran hat, dann macht man das, ja, dann gehört bei mir halt noch dazu Sponsorenakquise, das Marketing allgemein im Verein darum, also wie gesagt, betreue auch alle Sponsoren, die ich an Land geholt habe in den letzten 4 Jahren, dann sind wir natürlich auch noch Teil vom Sportinternat in Paderborn. Da habe ich die Hand drüber, mittlerweile habe ich es outgesourced, habe das an unsere Jugend-Head-Coaches abgegeben, dass die Jungs betreuen, dann auch bei den Meetings sind. Und dann eigentlich alles, was so anfällt, so Mitgliederverwaltung. Also ich bin gerne in allen Bereichen ein bisschen involviert. Natürlich muss man mit der Zeit, merke ich das auch, ein bisschen Punkte outsourcen und schauen, dass man sich nicht übernimmt komplett. Aber ich habe schon überall so ein bisschen meine Hände mit drin, damit ich auch weiß, was passiert, weil ich ganz gerne nah am Kern bin und auch gerne nah bei den anderen dabei bin. Also ist mir die Kommunikation mit den Jugendcoaches, mit den Teammanagern auch sehr wichtig und natürlich mit meinen Herrenspielern, sowohl als mit dem Vorstand und unseren Sponsoren ganz wichtig. Da verbringe ich tatsächlich täglich mehrere Stunden mit, wirklich Kommunikation aufzubauen und aufrechtzuerhalten mit diesen Leuten. Also das so einmal grob zusammengefasst, was ich hier eigentlich
habe. Weil dir das alles noch nie reicht und dein Tag viel mehr Stunden hat als unsere, wie man schon wieder merkt, machst du auch noch ein bisschen bei der Damen-Nation mit, ne? Als Assistant D-Line-Coach.
Ja, da bin ich so reingerutscht. Ich wollte eigentlich nur mal ein bisschen schauen, was der AFVD so macht. Die hatten ja das offene Tryout in Frankfurt. Da habe ich mich beworben, gefragt, kann man als Walk-On-Coaching gehen? Bin ich hingefahren mit meinem Special-Teams-Koordinator. Der hatte die Linebacker da mitgecoacht als Assistant und ich dann die D-Line. Und mit dem Alexander Schöck kam ich super gut klar, hat mir Spaß gemacht, so wie es halt immer ist, auch bei den Jugendsachen, bei den hier in Niedersachsen und was ist das denn, Green Machine, Länderwahl, ne? Landeswahl?
Nee, du das sagst.
Auswahlmannschaften.
Also, Jugendauswahl.
Genau, Jugendauswahl. Und das ist das Gleiche bei der Nazi, die sind alle super motiviert und das macht halt super Spaß, wenn man Leute hat, die auch lernen wollen und besser werden wollen. Und das sieht man bei der Damen-Nazi genauso, da sind alles super motivierte junge Frauen, die Lust haben, auf dem nächsten Level zu spielen in der Nationalmannschaft. Und das macht mir halt Spaß. Als Coach bin ich halt jemand, mir ist es egal, welches Alter, welches Geschlecht. Wenn jemand besser werden will im Football, bin ich immer bereit, das zu machen und opfer da auch dann die paar Stunden, die ich vielleicht Freizeit habe, lieber für ein Coaching auf dem Platz oder mit jemandem ein Zoom-Meeting zu machen und einen Film zu gucken. Weil das ist der ganze Grund, warum ich Coach geworden bin, weil ich einfach andere Leute besser machen möchte und das Beste aus denen rausholen möchte.
Kurz mal für die Zuhörer, was ist denn ein Walk-On-Coach?
Die richtige Antwort ist, man assistiert dem anderen Positioning Coach, anders ausgepackt, wie ich es machen würde. Ich bin der Assi des Position Coaches, also ich muss eigentlich das machen, was keiner machen will, aber es war sehr gut aufgeteilt. Also so Walk-On kann man sich im Endeffekt, man kann sich einfach mal hinter den Kulissen angucken, wie die Nationalmannschaft, die Position Coaches das Ganze aufziehen, von den Drills her, von den Abläufen der Nationalmannschaft, was natürlich auch super interessant ist, weil die Abläufe natürlich ein bisschen anders sind, als in diesem stupiden 2 bis 3 Mal die Woche Footballtraining, wo man 2 Stunden Zeit hat. Da reden wir ja wie von einem ganz normalen Camp-Ablauf von morgens 9 Uhr bis abends 17 Uhr durchgetaktet. Und das macht halt Spaß, wie andere Verbände oder andere Teams das Ganze aufziehen. Darum bin ich mal sehr interessiert, wie vielleicht auch andere Teams ihre Trainingspläne gestalten. Und das ist halt ein super interessantes Thema. Wie kriegst du den besten Input in der Kürze der Zeit in die Leute rein? Und was ist am effektivsten zu machen? Und was ist vielleicht so ein Ding, was du halt gar nicht machen solltest, weil es überhaupt keinen Mehrwert generiert?
Ja, das macht natürlich auch Sinn, dann eben, ja, wie du schon sagst, sich weiterzubilden und zu gucken, was man ins eigene Programm mit übernehmen kann. Weil neben deinen ganzen Aufgaben musst du ja auch dann ab und zu mal auf dem Feld mit deiner eigenen Herrenmannschaft stehen und die eben mal versuchen weiterzubringen.
Das mache ich dann auch so noch nebenbei.
Hast ja genug Zeit, ist ja kein Problem.
Hey, der Tag hat 24 Stunden, 6 bis 8 Stunden Schlaf reicht voll und ganz.
Doch so viel, das überrascht mich.
Man muss nur wissen, wie.
Das ist richtig. Immer mal Powernaps zwischendurch auf den Tag verteilt.
Dafür hat man ein Büro. Da kann man sich hinlegen. Ist super.
Sehr schön. Ja, jetzt wollen wir doch aber mal gucken, was. Es geht ja uns heute hauptsächlich eben um die Paderborn Dolphins, um es schon mal vorwegzunehmen. Am Samstag, den 11.05., treffen die Dresden Monarchs auf die Paderborn Dolphins. 19 Uhr im Aachen Sportpark in Paderborn. Das ist ja nie eure übliche Heimspielstätte. Ihr macht ja auch den Season-Opener, wie wir, 2 Wochen später, ein bisschen größer, ne?
Genau, das ist das erste Mal hier in Paderborn im Aachen Sportpark. Wenn man sich das Ganze anschaut, das ist ein Privatgelände quasi von Heinz Nixdorf, der hat das früher gebaut. Das ist eine öffentliche Sportanlage, wo man umsonst trainieren kann. Also wir haben eine Indoor-Facility mit einer Track-and-Field-Bahn, mit einer Laufbahn und eine Outdoor-Facility, wo eigentlich unser Leichtathletik-Team viel macht. Und wir haben schon vor einigen Jahren mal angefragt, das Ganze zu machen, ist aber daran gescheitert, dass die Flutlichtanlage kein Notstromaggregat hatte. Das wurde dieses Jahr angeschafft und weil wir mal gesagt haben, so ein Flutlichtspiel ist halt immer ein Highlight. Das ist, ihr wisst es selber, Football unter Flutlicht ist eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Wirkung. Und das wollten wir halt unbedingt mal machen. Und dann haben wir im letzten Jahr nochmal mit dem Geschäftsführer, dem Herrn Peitz, vom Aachen Sportpark gesprochen und er hat gesagt, ja, lass uns das mal probieren, das wird bestimmt ein tolles Ding. Das ist ein sehr heiliger Rasen, denn da war noch nie ein Mannschaftssport auf dem Rasen. Wir reden hier von maximal vielleicht mal Läufer, die sich warm machen oder Sperrweitwurf oder Diskuswurf. Das ist, was auf diesem Rasen sonst gemacht worden ist. Okay. Kein Fußballspiel, nichts. Also das ist ein sehr, sehr jungfräulicher Rasen für einen Mannschaftssport und vor allem dann auch noch für einen Mannschaftssport wie Football. Wo wir ja alle wissen, dass normalerweise auf solchen heiligen Rasen Football nicht so gerne gesehen ist. Aber die sind sehr motiviert und haben da sehr Lust drauf, das Ganze zu etablieren, vielleicht auch mal langfristig über die Jahre jedes Jahr. Und uns geht es einfach darum, das ganze Setting einfach mal in der IRIMA GFL zu haben, dass man auch mal so ein wirkliches Highlight-Game hat. Man nimmt natürlich euch gerne als Beispiel und als Vorbild, genauso auch wie die Rostock Griffins, denn das sind halt Top-Spiele. Und wenn man das über die Zeit etabliert, glaube ich, finden wir auch sehr viel Anschluss an neuen Leuten, die sich dem Trend oder dem Hype-Football anschließen wollen, um sich das Ganze mal anzuschauen. Weil genau wie ihr ist das Rahmenprogramm um so ein Spiel ja auch mal anders als wie bei Fußball oder sowas. Und ich glaube, das macht das Ganze ja einfach auch sehr attraktiv, dahin zu kommen. Und das ist das Kernelement. Wie gesagt, uns das Rahmenprogramm ringsherum extrem wichtig, dass Leute da wirklich mit der ganzen Familie hinkommen können und wirklich einen runden Abend genießen können und als Highlight dann wirklich das Spiel ist. Und ich glaube, mit euch als Dresden Monarchs das als Season Opener zu haben, hat man sich da auf jeden Fall ein gutes Team dafür geholt, um das Ganze zu machen. Weil, wie gesagt, ich bin auch von der Kommunikation mit den Dresdnern immer sehr begeistert, alles immer sehr freundlich und auf Augenhöhe. Und das ist mir immer bei den Teams sehr wichtig. Und darum finde ich sehr schön, dass die Dresdner unser erstes Team sind und wir auch mit denen quasi diesen ersten Schritt machen können, ein neues Konzept hier in Paderborn anzubringen.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr großartig. Ist auch, wir kennen es ja, wie du sagtest, mit dem großen Scheitern. Das ist immer ein bisschen ein schöner Dosenöffner, auch für die Saison, für die Jungs, für die Fans, die dann eben vielleicht, wo der ein oder andere dann doch nochmal sagt, gehe ich mir halt auch nochmal ein anderes Spiel angucken, vor allen Dingen, wenn es für die Heimmannschaft dementsprechend gut läuft. Ehrlich gesagt hoffe ich das jetzt leider gerade näher, aber es ist okay, das ist ein anderes Thema.
Das ist ja zum Beispiel auch, weil du sagtest, Flutlichtspiel, da bin ich auch mal gespannt. Wir bekommen ja, naja, leider nur erst gegen Ende der Saison unser neues Stadion. Also Hashtag unser Stadion, das gehört ja nicht uns, das ist ja der Stadt und Hauptmieter sind auch nicht wir, sondern der DSC. Aber wir sind da schon, das wird unsere Stammheimspielstätte werden, wie immer damals, unser Heinzfield. Und da ist eine wahnsinnige Flutlichtanlage, die immer komplett das Karree ringsrum geht. Früher hat man halt so eine,
Giraffen nennt man's.
Genau, an den Ecken, die Giraffe stehen und das ist dann so eine LED-Leuchte immer ringsrum. Ich wedel hier mit den Armen, ihr seht das nicht, es ist albern. Und ich hoffe, dass wir da auch mal ein Flutlichtspiel drin bekommen. Also unser Eröffnungsspiel dort drin ist am 1.9. Das ist das letzte Regular-Season-Spiel. Das wird jetzt
nur, das letzte Regular-Season-Heimspiel.
Richtig. Das wird jetzt nur kein Flutlichtspiel werden, aber irgendwann da habe ich auch mal Bock drauf, weil, wie gesagt, das ist schon, ist nochmal was anderes da, also im Halbdunkel,
Das ist schon geil. Das ist eine Atmosphäre, glaube ich, dass, wenn man halt natürlich klassisch den Film Friday Night Lights kennt und sowas sieht und diese Lichter gehen an, und man sich auch Filme anguckt, wo abends sowas ist, das, ich glaube, das hat eine ganz andere Atmosphäre und Wirkung einfach auf das Team selber und ich glaube auf die Fans und ich glaube, damit kann man halt wirklich Erinnerung schaffen. Das ist ja auch im Endeffekt das, was wir als Teams ja auch wollen. Wir wollen ja auch den Fans, die zu uns kommen, ja auch Momente schaffen, an die sie sich weiterhin erinnern können, weil das ist ja das Schöne am Football. Da schafft man ja wirklich viele Momente, ob es mit Highlight-Plays ist oder einfach, wenn man die Kids sieht, die Kleinen, die dann Handshake kriegen von den Spielern, die auf dem Platz sind. Und das sind ja alles Sachen, die kann man in vielen anderen Sportarten gar nicht assoziieren. Das sind ja alles so Sachen, das kriegt man ja beim Football. Wie nah kann man mal ein Footballspieler sein? Das kannst du nur beim Football. Also, dass du dem mal danach dem Spiel noch mal einen Arm nehmen kannst und ein Foto mit ihm machen kannst. Ja. Oder die eben doch ihr Kaltgetränk oder ihr Schnitzelbrötchen oder ihre Bockwurst da essen unter den Fans. Das kennt man aus anderen Sportarten nicht. Und man darf auch nicht vergessen, wir sind immer noch in der höchsten Liga des deutschen Footballs. Und es ist immer noch eine Bundesliga. Und dass man so nah den Spielern und den Coaches sein kann und wirklich diese Nähe hat. Und da, glaube ich, gibt es keinen anderen Sport. Und ich habe, wie gesagt, euch als sehr herzliches Team empfangen, als wir bei euch gespielt haben. Und da kann man auch, ist man sehr nah. Und da merkt man auch richtig, dass ihr eine sehr, sehr gute Fanbase habt, die auch sehr nah an den Spielern dran ist und an den Coaches. Und das gefällt mir halt an den Dresdnern sehr gut.
Ja, das ist auch, das ist halt wirklich das Besondere beim Football in Deutschland, dass das, ich meine, es ist die erste Liga, es ist sehr professionell in den meisten Vereinen schon und ist aber trotzdem halt auch irgendwo ja trotzdem Amateursport, wenn das so ist, ne? Also ist ja Fakt. Und ja, das ist so diese coole Mischung, dass die eben noch nie die abgehobenen Millionenverdiener sind, aber eben trotzdem professionell da auf dem Feld abliefern. Das ist echt immer schön.
Ja, die wissen halt alle, glaube ich, noch, von wo die kommen.
Ja.
Und das ist das halt. Und wenn man dann viele Homegrown hat, habt ihr auch noch viele Leute bei euch tatsächlich, die, glaube ich, auch viel durchgemacht haben. Natürlich O-Liner Most. Ich sehe es ja immer, ich bin ja bei Social Media auch relativ aktiv. Also wenn man solche Leute hat, die mit dem Verein mitgewachsen sind über die Jahre, dann ist das halt so eine Identifikation, die man aufbauen kann. Das ist das Schöne beim Football. Viele gehen halt wirklich diese Laufbahn von U10 bis Herren durch. Und da reden wir halt wirklich von einer langen Zeit, die man am Verein fest ist. Und das ist beim Fußball gar nicht denkbar, weil dann kommt Verein XY um die Ecke und sagt, ey, wir geben dir 450 Euro im Monat. Ja, und dann geht der halt. Aber beim Football ist halt viel immer mit Verbundenheit, mit Leidenschaft, Familie und sowas. Das ist das Schöne beim Football halt. Man sagt es halt immer, Football ist Family. Aber bei vielen Teams kriegt man das halt hin, wenn man langfristig mit den gleichen Leuten arbeitet und auch viel mit dem gleichen Staff hat. Und das ist das Schöne halt am Football.
Ist so, wir haben natürlich auch Imports und auch dieses Jahr recht viele Imports. Ja. Wiederum sind trotzdem, also wenn du bei den Fans auf der Tribüne sitzt, die Publikumslieblinge sind halt Homegrown Dresdner wie Aaron Wahl, Philipp Most oder Yassan Nasser, die halt schon seit der Jugend da sind, auch noch nebenbei. Yassan zum Beispiel coacht auch noch die Jugend nebenbei und ist Spieler in der Herrenmannschaft und so. Das ist halt das, was das ausmacht, ne? Aber davon, jetzt kommen wir mal zu euch. Oder Markus, wolltest du noch was fragen?
Nee, ich wollte einfach, davon lebt halt auch der Verein. Du kannst ruhig weitermachen.
Genau. Naja, jetzt wollte ich mal zu euch kommen. Wir haben jetzt 2024. Und ihr seid 2020 wart ihr noch in der dritten Liga gewesen. Ihr hattet ja einen kometenhaften Aufstieg. Also 21 seid ihr in die GFL 2 hoch und direkt Durchmarsch in die GFL. Wie macht man denn sowas?
Seitdem man Jason als Head Coach hat, lese ich hier.
Naja, gut, das könnte zusammenhängen.
Also man muss das ganze Konstrukt ja von hinten mal ein bisschen zurückrudern. Ich bin ja wirklich seit 2014 hier auch in dem Verein gewesen. Und wir haben halt, Paderborn ist wirklich so eine kleine Bubble, so eine Insel, wenn man sich das so anguckt. Halt ringsherum hast du halt viele kleinere Vereine und wirklich die wirklich großen Teams. Ist halt alles, was in Düsseldorf, die Ecke ist alles Ruhrpott. Da reden wir von 1,5 Stunden Autofahrt. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit erfahren, dass Spieler auch 2 Stunden bis zum Training fahren, was ich verrückt finde und das meistens auf eigener Kappe. Aber für uns hat sich über die Jahre einfach festgestellt, was kann man anders fahren in Paderborn? Man hat halt den amerikanischen Headcoach. Dann hat man den als Koordinator und als Headcoach. Das kennen viele Teams einfach. So, dann funktioniert das aber nicht so, wie man es haben will. Viele Coaches aus den Staaten sind dann so, ich brauche nur Amerikaner, ich brauche nur Europäer und sowas. Und wir haben halt uns überlegt, wie kann man das machen? Man hat eine zu hohe Fluktuation gehabt von Spielern, die gekommen sind. Man hat sich die eingekauft, die sind wieder weggegangen. Andere Spieler sind auch weggegangen, weil sie woanders was Besseres hatten. Und wir haben uns dann in Corona überlegt, wie kann man das ändern? Ich war schon vorher im Vorstand, habe mich so ein bisschen ums Sportliche gekümmert, um wirklich eine Kultur zu etablieren in dem Verein. Wie kann man das Ganze so drehen, dass es attraktiv ist für Jugendspieler aus der U19 zu den Herren zu kommen? Wie kann man diesen Step leichter machen? Und als Corona gekommen ist, hatten wir noch einen amerikanischen Headcoach zu der Zeit. Und dann haben wir uns mal hingesetzt und das Ganze überlegt. Und da habe ich gesagt, ich so, wie wäre es dann, wenn wir das Ganze mal ein bisschen als Unternehmen sehen? Ich habe einen unternehmerischen Background. Ich war 10 Jahre selbstständig im Einzelhandel. Und da habe ich das Ganze mal so, lass uns das mal unternehmerisch ein bisschen sehen, wie kann man das Ganze machen, wie kann man etwas aufbauen wie ein Unternehmen. Und dann war uns halt erstmal wichtig, wir brauchen erstmal Trainer aus unserem Jugendbereich und Trainer, die auch die Spieler kennen. Damit haben wir damals den DC von uns, aus der DC und Headcoach des U19-Teams, haben wir hochgezogen als Defense-Koordinator, mich als Headcoach gepackt und den OC, den wir hatten aus Recklinghausen, haben wir beibehalten. Da haben uns dann unseren Coaching-Staff so ein bisschen aufgebaut. Und dann war für mich erstmal wichtig, ich möchte mit einem reinen deutschen Coaching-Staff arbeiten und es minimieren, Importspieler zu kaufen und auf die deutschen Talente zu setzen. Wir haben jetzt das ganze Konstrukt die letzten Jahre gefahren und damit sind wir erfolgreich. Für uns war immer den Fokus, deutsche Spieler in Fokus setzen. Weil für uns ist wichtig, die Amerikaner kriegen eh Geld, die müssen ihren Job machen. Das ist ein ganz normaler Arbeitsvertrag. Was machen aber viele Teams? Viele Teams preisen ihre Amerikaner extrem hoch an. Du siehst sie fast nur auf den ganzen Bildern, auf allen Werbungen siehst du immer die Amerikaner, nie den Deutschen. Die Spieler kriegen dann Geld in den Teams. Also haben wir uns überlegt, wie können wir das attraktiver für die machen. Also haben wir gesagt, wir setzen einfach mal unsere deutschen Spieler in den Fokus, stellen die als erstes vor, bevor die Imports vorgestellt werden. Solche Kleinigkeiten, Incentives für die Spieler, Teamwear mal hier gratis geben, vielleicht mal hier ein Barbecue mit denen machen, was auf unseren Nacken geht. Aber das waren alles so Kleinigkeiten, aber das hat hier schon gereicht. Und damit konnten wir halt den Kader in den letzten 4 Jahren immer beibehalten. Dann immer noch einen Zuwachs. Jetzt so, mein klassisches Go ist so 5 Jahre, dann fängt das Ganze gerade wieder von vorne an. Aber meistens gehen dann die ersten Spieler wieder, weil das Studium vorbei ist, sind verletzt, sind zu alt. So, jetzt merken wir so langsam, dass so langsam dieser Einbruch kommt, dass Spieler wirklich aufhören oder mit dem Studium fertig sind. Aber das war so das ganze Geheimnis in Paderborn, dass wir einfach wirklich auf die deutschen Spieler gesetzt haben und uns die Ausbildung der Spieler viel wichtiger war, als vielleicht die Key-Spieler zu holen, die auf der Position eh alles machen konnten. Weil damit können wir die einfach halten. Durch eine effektive Ausbildung der Spieler haben wir einen Vorteil, weil wir Qualität anbieten können und auch aus Spielern, wo vielleicht andere Teams sagen, der ist mir zu schlecht, konnten wir halt Spieler machen, die wir in die GFL 2 und in der GFL 1 starten lassen konnten. Das hat man ja letztes Jahr gesehen. Wir waren eins von 2 Teams, die mit dem deutschen Quarterback gegangen sind. Mhm. Haben uns auch alle belächelt. So. Aber man muss es ja mal ausprobieren. Letztes Jahr ging es bei uns im Norden ja um nix, dadurch, dass die Crocs zurückgezogen sind. Warum dann nicht mal was ausprobieren, was nicht jedes Team macht? Und jemandem die Chance geben, vielleicht mal an der Position zu sein, wo eigentlich jedes Team in der ersten Liga einen Amerikaner setzen würde.
Das ist richtig. Inwieweit spielt da auch dieses Internat, was du vorhin schon mal kurz angesprochen hast, eine Rolle? Ist das unter dir auch mitgewachsen oder gab es das vorher schon?
Das gab es vorher, das hatte damals, da sind wir reingerutscht, das hatte der Peter Dalecki, der war ja früher bei uns in der U19, der hat das U19-Programm maßgeblich dahin gebracht, wo es war. Hat ja 2 Junior Bowls hier in Paderborn als Headcoach gewonnen, ist dann weitergezogen. Der hat wirklich das initiiert und hat sich darum gekümmert, dass das funktioniert hat, dass wir in dieses Sportinternat kommen. Und durch die Zeit, wo er hier war, hat er wirklich viele Spieler auch ans College gebracht. Also Luke Wenz ist ein Charakter dabei, der mit rübergegangen ist nach Virginia, glaube ich sogar. Also, aber wichtig bei den Sportinternaten ist meistens, die haben die Ambition, die wollen in die Staaten gehen. Die wollen nicht GFL spielen. Die haben wirklich das Ziel, College, High School. Und da haben wir viele hingeschickt. Also da ist gar nicht erst der Grundgedanke, dass wir sagen, so ja, dann spielt ihr bei den Herren. Das ist nice to have. Für manche Spieler kommt das natürlich dann auch, weil sie sagen, okay, College ist zu teuer oder doch nicht das, was ich mir vorstelle, weil so ein Sportinternatsalltag ist halt auch schon straff. Du musst morgens um 37 aufstehen, dann um 7 Uhr aufstehen, dann geht's zum Frühstück, dann geht's zur Schule, dann kommst du zurück, hast deine Nachhilfe, dann hast du ein Training, Athletikprogramm, dann hast du nochmal ein Programm, dann hast du wieder Nachhilfe, dann musst du nach Hause. Also du hast schon im Endeffekt so einen Ablauf, den du auch an der Highschool oder College kriegen würdest, nur in so einer Light-Version. Und wenn das schon für dich zu viel ist, dann brauchst du auch nicht die Ambition haben, ins College zu gehen oder an die Highschool zu gehen.
Ich kann mir halt vorstellen, dass das eben, ja, wie du sagst, jetzt gar nicht unbedingt die Ambitionen sind, die dann ins Herrenteam zu bringen, sondern es kommen ja dann, die kommen ja dann auch zurück und kommen im Zweifel gut ausgebildet von einem College und haben dann Bock, so, okay, ich wurde jetzt nie in die NFL gedraftet oder was auch immer. Wie sieht's denn jetzt aus mit GFL-Spielen?
Ne? Ja, und das ist ja auch der Punkt. Ich krieg's halt immer viel mit, man hört ja immer viel, wie es mit Spielern geht, die woanders hingehen. Wenn du Spieler hast, wie ELF gehen oder ein anderes GFL-Team oder sowas. Mhm. Ich bin da noch jemand, ich so, mach das, probier das aus. Ich bin jetzt nicht so ein Coach, der sagt so, nein, du verlässt uns, du bist, das ist Verrat. Ich bin immer, jeder soll machen, was er möchte. Zum Beispiel der Heiko Bahls aus Potsdam, der hat im Paderborn Football angefangen zu spielen. Der ist in Potsdam. Ich habe immer noch einen super Draht zu dem Heiko. Und wenn er irgendwann mal wieder aus irgendeinem Grund in die Ecke von Paderborn kommen sollte, kriege ich wahrscheinlich dadurch, dass ich mit ihm eine gute Verbindung habe, auch die Möglichkeit, dass er vielleicht als Coach hier hinkommt oder vielleicht hier nochmal eine Saison spielt. Und das ist mir halt wichtig. Es muss halt immer noch menschlich sein. Und ich als Trainer habe ja die Ambition, Leute besser zu machen auf dem Feld und neben dem Feld und fürs Leben auch vielleicht um manche Situationen vorzubereiten. So. Und deshalb ist es auch, wenn jemand geht, tut es mir weh. Das ist natürlich wie wenn so dein eigenes Kind dein Haus verlässt und in die große, weite Welt hinauszieht. Aber für mich ist das gang und gäbe. Und ich bin halt einer der wenigen, der dann sagt, so jetzt bin ich enttäuscht von dir oder sowas. Ich finde das gut. Die sollen alle ihre Schritte machen. Es kommen Spieler nach. Vielleicht nicht die so gut sind wie die, aber dafür sind wir ja auch Trainer geworden, um dann anderen Spielern die Möglichkeit zu geben, besser zu werden und die auszubilden und vielleicht an den Punkt zu bringen, dass sie die Möglichkeit haben, woanders zu spielen in besseren Teams.
Ja, das ist ja auch eine gute Förderung dann auf jeden Fall, genau. Jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, ihr seid letztes Jahr mit einem deutschen Quarterback, also mit Niklas Skorny, der ja unter anderem dann auch in der Nationalmannschaft mit hineingerutscht ist in die Quarterback-Rotation. Der hat sich jetzt dafür entschieden, dieses Jahr in der GFL 2 bei den Bielefeld Bulldogs zu spielen. Mhm. Ist es auch so, naja, du sagtest ja, ihr habt letztes Jahr was ausprobiert, es ging so ein bisschen um nichts. Sicherlich waren ja die Ziele trotzdem da, irgendwo oben mit anzugreifen. War die Saison am Ende so, wie du gesagt hast, nö, so haben wir sie uns schon vorgestellt oder hast du an manchen Punkten gesagt, naja, hätte vielleicht besser laufen können?
Also erstmal sollte das Ziel, ich glaube, für jeden Trainer sein, der in der höchsten Liga antritt, so gut wie möglich zu spielen. Und da sollte Playoffs und alles immer ein Ziel sein. Ich glaube, jeder Trainer, wenn ein Trainer kommt und sagt, so, ich möchte überleben, dann sollte er sich vielleicht zweimal überlegen, ob er vielleicht diesen Posten machen sollte. Weil wenn die Ambition ist, das Bestmögliche rauszuholen und das größte Potenzial in seinen Spielern und in dem Team zu sehen, dann sollte man aufhören, Trainer zu sein. Also wenn der Tag kommt, dass ich sage, ich bin nur noch hier, um ein paar Spiele zu gewinnen und fertig, dann mache ich den Job auch nicht mehr. Also ich bin so ehrgeizig, und das wissen die Leute, die mich lange kennen, ich habe immer sehr hoch gesteckte Ziele. Manche sagen, das ist halt ein bisschen irre und sowas, aber wenn ich nicht so hoch gesteckte Ziele hätte, dann würde ich nicht von morgens 8 Uhr bis abends 23 Uhr im Büro sitzen oder Sondertrainings geben oder mich um meine Spieler kümmern oder meine Spieler anrufen, mit meinen Trainern jeden Tag telefonieren, sowas halt. Wenn man da nicht so ein bisschen irre im Kopf ist, glaube ich, kann man auch sich gar nicht solche Ziele setzen. Und mit dem Niklas war es ein Test. Ich hatte im Jahr davor auch schon mit ihm gesprochen. Da waren wir uns nicht ganz sicher. Da haben wir dann uns einen Amerikaner geholt, damals in der GFL 2. Das haben wir dann auch wieder ein bisschen rotiert. Dann haben wir den nach Hause geschickt, haben uns einen Spanier geholt und haben mit einem Deutschen gespielt. Aber einfach nur, Niklas ist ein sehr, sehr guter deutscher Quarterback. Es hat seine Daseinsberechtigung, dass er auch in der Nationalmannschaft ist. Aber am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, dass wir Geldgeber haben. Und die wollen natürlich auch Erfolge sehen. Und wir müssen gucken, wie wir unser Training am besten weiterentwickeln. Niklas hat in Bielefeld gewohnt oder wohnt in Bielefeld. Und wir mussten einfach schauen, dass wir einen Quarterback haben, den wir tagtäglich erreichen können, um mit ihm über Spielsysteme zu reden und über die Scouting-Sachen. Wenn ein Niklas, der studiert, wirklich nur zweimal die Woche beim Training kann und vielleicht einmal so ein Zoom-Meeting mitmachen kann, dann ist das zu wenig für die GFL 1. Also wir brauchen schon einen Quarterback, der sehr viel Tape gucken kann, sich auf den Gegner schon vorbereiten kann und mit dem unser Offense-Koordinator auch schon ein Gameplan vorbereiten kann auf den Gegner. Also wir haben euer Tape bekommen, haben es angeschaut und dann gab es auch schon 3-4 Meetings nur dazu, nur um das Tape zu analysieren, was ihr gegen Straubing habt. Und das kann man halt nicht mit jemandem machen, den man vielleicht nicht voll bezahlt. Und wenn ich einen voll bezahlten Quarterback habe, dann kann ich von dem verlangen, dass er eine gewisse Routine und Vorbereitung hat, wenn es zum Training kommt und wenn es zum Meeting kommt. Das kann ich von einem Deutschen nicht verlangen, den ich nicht bezahle. Und darum war auch die Entscheidung, dass wir mit einem Amerikaner gehen, einfach in diesem Jahr gegeben, weil wir brauchten einfach jemanden, mit dem wir viel, viel enger und intensiver zusammenarbeiten können. Und da ging es jetzt nicht ums Talent oder sowas, es ging hier wirklich nur darum, wie können wir den nächsten Step machen und wie können wir die Integration des Quarterbacks intensiver nehmen mit unserem Offense-Koordinator.
Aber das ist auf jeden Fall mal eine interessante Sichtweise darauf, jetzt auch für die Zuhörer, also das ist jetzt nicht nur, wie du sagst, Talentgründe gibt, vielleicht einen amerikanischen Quarterback zu nehmen, sondern dass es halt auch noch andere Gründe mit dahinter stecken, warum ein Quarterback eben am besten Vollzeit sein sollte. Ne?
Also solange nie im Vertrag drin stehen muss, wie bei Kyler Murray, dass er mehr Tape gucken soll, dann mag das ja ganz gut funktionieren. Das fand ich eine sehr nette Anekdote.
Ja, da sind wir ganz froh, dass unser Quarterback das von alleine macht.
So möchte es sein, ja.
Sollte es, sonst kann man auch den Arbeitsvertrag auflösen, aber dann findet man noch mal schnell kurz vor der Saison einen neuen Quarterback.
Ja, das ist richtig.
Ja, der, können wir ja mal sagen, euer Quarterback für die kommende Saison ist Zachary Whitehead. Und der hat jetzt 3 Jahre in Finnland gespielt, bei den, Morgens, du sprichst es aus.
Oh Mann, oh, sein
Jockey. Seiner Jockey, gucke da.
Danke dir. Das wollte ich auch gerade sagen. Also wirklich, mein Finnisch ist ganz grauenhaft. Ich muss da reinarbeiten. Ne? Ja, das ist. Also der hat da auch schon gut abgeliefert, ne? Wenn man da mal ein bisschen reinguckt. Der war 3 Jahre dort und hat im ersten Jahr einen 4. Platz erreicht, im 2. Jahr einen 3. Platz und im letzten Jahr einen 1. Platz mit seinem Team. Ist auch immer in diese Finalrunde gekommen. Also die spielen ja nie direkt Playoffs, die spielen ja so Finalrunden. Mhm. Und dort auch 2-mal ins Finale leider immer verloren. Aber ja, das sind ja trotzdem erstmal, na, das machst du auch nie einfach so, wenn du vorher nichts gekonnt hast.
Das stimmt. Also wie gesagt, der Zachary Whitehead ist ein sehr, sehr motivierter Quarterback, auch menschlich sehr fein. Man kennt das ja beim Training, mal die O-Line blockt falsch, man macht so ein bisschen Scrimmage und dann kommen die D-Liner durch. Viele Quarterbacks ticken ja dann aus. Er bleibt ganz ruhig, war auch bei dem Spiel gegen Düsseldorf sehr, sehr gelassen, auch wenn es nicht so gelaufen ist. Wir hatten bei dem Spiel auch das Problem, dass zwei unserer Import-O-Liner die ITCs nicht durchgegangen sind, somit sind die gar nicht erst auf dem Platz gewesen. Das heißt, da war noch ein Backup-O-Liner mit drin. So, er ist schon ein sehr guter Fit. Also wir hatten ein paar Wunschkandidaten in der Offseason, die wir hatten, und er stand ganz weit oben auf der Liste. Das hat auch eine Weile gedauert, bis er zugestimmt hat, weil Finnland und Deutschland ist ja auch ein bisschen Preiskategorie anders und Gehaltswünsche und Gehaltsangaben war dann halt ein bisschen weit auseinander am Anfang, bis man dann erklärt hat, es gibt's ja auch, man braucht gar nicht so viel wie in Finnland vielleicht. Und er ist sehr schon vereuropanisiert. Also man merkt, er kennt sich in Europa aus. Und das ist ganz schön, wenn so ein Import schon Erfahrung hat in Europa und nicht an die Hand genommen muss wie ein kleines Kind und man wirklich alles aufs Neue erklären muss. Und das ist halt auch schon eine große Hilfe für uns, dass er da so eigenständig und selbstständig ist. Das kennt man vielleicht von anderen Imports halt nicht, die das erste Mal vielleicht in Deutschland sind. Und da haben wir mit dem Zachary halt schon einen extremen Glücksgriff menschlich sowohl als auch sportlich geschafft.
Aber das stimmt mit der an die Hand nehmen, da fällt mir eine frühere Folge von uns ein. Da hatten wir mal ein Interview mit einem, ja, im Prinzip Monax-Fan, der halt mehr oder weniger zufällig in dem Haus wohnt, wo die WGs für unsere Imports sind. Und der hat sich dann immer mit denen angefreundet und das hat sich dann so ergeben, dass der von Jahr zu Jahr immer die Imports, ja, denen die Stadt gezeigt hat und gezeigt hat, wie man in Deutschland einkaufen geht oder dass man auch
mit Pfandflaschen sind,
wie man Fahrrad fährt auf der Straße, weil das macht dort in Amerika niemand und solche Sachen, ne? Also das, ja, genau wie du sagst, die musst du auch erstmal an Europa oder Deutschland gewöhnen sozusagen, ne?
Das stimmt. Ja, und wie gesagt, da hat man natürlich, das haben wir auch bei den neuen Imports so, als wir das mit den Pfandflaschen erklärt haben. Also, da sind auch schon ein paar Hobby-Pfandsammler raus geworden. Es ist immer so, dass so ein paar von denen ganz schnell so nach dem Training, dann sind da mal so 3-4 Flaschen weg und der nächste, wo sind die denn hin? Weil bei uns im Trainingsplatz muss man sagen, wir haben tatsächlich richtige Pfandsammler. Die wissen, dass wir mal trainieren. Die kommen natürlich da. Wir lassen das dann auch liegen für die Jungs. Jetzt brauchen wir die nicht mehr, weil jetzt wollen wir unsere Imports ja auch ab und zu die Flaschen mitnehmen. Die finden das großartig, dass man 25 Cent für eine Flasche kriegt. Ja.
Das ist schön, der nächste Vertrag wird in Pfand bezahlt.
Ja, super, das kriege ich hin. Da kann man Gehaltswünsche äußern, die kann ich erfüllen.
3 Kästen Cola, so, wunderbar.
3 volle Tüten.
Ja, in deinem Satz ist es gerade wieder gefallen, gegen Düsseldorf war euer Quarterback die Ruhe selbst. Das Testspiel an sich wird für dich wahrscheinlich nie so ruhig gewesen sein. Können Sie mal kurz ansprechen, ihr hattet ja das sagenhafte Pech 21-36 gegen die Düsseldorf Panthers aus der GFL 2 zu verlieren. Was jetzt so im Nachhinein, was hast du draus gelernt? Ich habe ja auch schon mal gehört, ne, bei dir gilt ja auch die 24-Stunden-Regel. Ja, man denkt dann einfach ans nächste Spiel, aber trotzdem wirst du ja sicherlich noch mal ein bisschen ins Playbook geguckt haben.
Ja, wir haben halt auch viel ausprobiert. Man muss auch dazu sagen, wir haben wirklich fast eine komplett neue Offense da stehen auf dem Platz. Das sind ja alles Wide Receiver, die wir von den Münster Blackhawks zu uns rekrutiert haben. Neuer Quarterback in der O-Line, glaube ich, sind 3 alte Gesichter geblieben, der Rest ist auch neu. Das heißt, es war ein komplett neu zusammengestellter Offense. Unser Offense-Koordinator hat auch von Anfang an gesagt, er möchte mal ein bisschen ausprobieren. Weil wenn man sich das Tape angeguckt hat, waren da sehr, sehr viele unterschiedliche Formationen, wo wir letztes Jahr kritisiert wurden, dass wir sehr einseitig Football gespielt haben und wir mussten einfach mal schauen, wie wir bestimmte Charaktere auf dem Feld in verschiedenen Sets aussehen lassen können, um wirklich zu entscheiden, welche Sets können wir jetzt gegen einen Gegner spielen. Weil wenn man gegen seine eigene Defense spielt, weiß man ungefähr irgendwann, wie kann ich den austricksen. Das ist halt auch immer so, man weiß, wie man den DB sich hinstellen muss, dass man an ihm vorbeikommt. Man weiß, wie man sich in der O-Line hinstellen muss, dass der D-Liner nicht an dir vorbeikommt. So, das ist halt, weil man einfach gewohnt ist, an den Leuten, mit denen regelmäßig zu trainieren. So offensiv haben wir halt wirklich ausprobiert, vieles probiert. Wir haben gut den Ball bewegt. Wir sind auch gut zwischenzeitlich ins Spiel gekommen. Der Joshua Brees ist ja auch wieder nach einer Verletzung vom letzten Jahr jetzt auch wieder bei 100%, da hat man auch noch gemerkt, dass er mit angezogener Handbremse gefahren ist. Wenn man sich so die ersten Spiele anschaut, das erste Kiel-Spiel, auch das Braunschweig-Spiel, bis er sich verletzt hat, da ist noch ein bisschen was drin. Also der ist ein bisschen so auf Halbgas gefahren. Und das muss man halt da sehen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben verloren. Die Panther darf man aber auch nicht unterschätzen. Das ist ein Team, was immer die Ambition hat, oben zu spielen, mit dem JC Krieger als Headcoach, der sehr ambitioniert ist. Mit der jüngste Headcoach in der GFL 2 gerade oder allgemein auch in der GFL. Ich glaube, der ist noch gerade Anfang 30 oder sowas. Also sehr hungriger Charakter, hat einen guten Coaching-Staff, hat einen soliden Job gemacht im Recruitment da hinten in Düsseldorf. Haben natürlich auch den Vorteil, dass sie da die Ecke mit Rheinfeier haben, wo der Hype-Football jetzt auch gerade nochmal richtig in Düsseldorf explodiert. Und die haben einfach das bessere Spiel an den Tag hingelegt. So defensiv hatten wir auch viele neue Leute, einige noch verletzt gewesen. Wir haben unseren Import-Safety haben wir auch rausgenommen, relativ früh aus dem Spiel, um einfach zu schauen, was die anderen Jungs machen. Man kann halt immer Vorbereitungsspiele werten, wie man will. Natürlich kann man jetzt sagen, jetzt haben die Dolphins ein Problem, die haben gegen GFL 2-Team verloren. Ja, aber die Düsseldorf Panther waren letztes Jahr auch ganz knapp davor, wieder aufzusteigen in die Erste und haben nur gegen Hildesheim verloren, das Finalspiel. Und da auch nur durch sehr, sehr viele dumme Fehler und Verletzungen. Sonst wären die jetzt auch wahrscheinlich wieder oben in der Liga mit drin. Also die Panther darf man halt auch nicht unterschätzen. Das ist ein Aspirant für den Aufstieg, wenn die alles richtig machen. Das sehe ich bei denen auch. Da wünsche ich auch dem JC Krieg mit seinem Team alles Gute, dass das funktioniert. Ich hoffe nur nicht, dass ich ihn in der Relegation sehen muss. Das wäre jetzt nicht unbedingt so schön. Aber das ist ein anderer Punkt.
Genau, also wie du schon sagst, die Testspiele sind ja eben Testspiele. Man testet da Formationen, man testet verschiedene Spieler. Da gibt es auch manchmal, also hatten wir jetzt auch mit Erik Keil, Coach von uns, der meinte halt auch, bei manchen Positionen bin ich mir jetzt auch noch nicht ganz sicher, wie die Rotation sein wird. Das werden wir eben, das findet man ja in solchen Sachen dann raus. Und man wechselt durch. Das war bei uns im Testspiel, haben wir ja auch in der zweiten Halbzeit sind dann halt, wurde durchrotiert und da ist dann hier die erste Garde sozusagen runtergegangen. Das Ergebnis ist da auf jeden Fall immer relativ. Natürlich ist ein Sieg immer schön, aber genau, das sollte man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Aber du hast gerade Joshua Puis erwähnt, das ist euer Running Back.
Genau.
Genau, der hat letzte Saison, ja, der war nach einem Spiel war er verletzt gewesen, ne?
Er war nach einem Spiel verletzt. Ich glaube, die letzten drei Spiele war er wieder da. In Dresden, als wir bei euch waren, hat er auch wieder gespielt. Aber auch mit angezogener Handbremse so ein bisschen. Da haben wir ihn auch relativ früh rausgenommen. Der hatte sich halt den Muskel am Schienbein gerissen. Wusste ich auch gar nicht, dass das geht, dass er so ein Muskel ist. Und somit musste er halt operiert werden und war dementsprechend auch erstmal raus. Und hat jetzt halt die ganze Offseason wirklich damit verbracht, dass das nicht nochmal passiert. Und das merkt man dem auch an. Der hat auch so ein paar Kilo Muskelmasse zugenommen. Also ein stimmiger junger Mann, also ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt am Wochenende gegen euch aussieht, weil ihr habt ja auch eine kernsolide Defense mit eurer D-Line da. Ich habe mir das Schraubentape angeguckt, da sind schon ein paar Wucht rum bei.
Ja, die Imports zum einen, ne, unser Senior, der D-Line-Führer Georg Helbing, der ist ja da als D-Line-Captain oder als Defense-Captain ja auch maßgeblich mit dabei, aber auch unsere zwei Imports muss man da mal sehr lobend erwähnen, die sind wirklich sehr gut aufgefallen im Testspiel, schon mal gucken, wo es diese Saison dahin geht. Was mir bei euch bei der Vorbereitung jetzt aufgefallen ist, laut Announcement habt ihr 6 Running Backs im Kader. Lauft ihr den Gegner einfach in Grund und Boden oder ist da noch irgendwie ein Geheimnis dahinter?
Wir hatten letztes Jahr das Problem, dass wir zu wenig Running Backs hatten und dann haben wir uns einfach für die Offseason aufgeschrieben, dass wir mehr Running Backs brauchen. Das war einfach das Kernding. Wir hatten letztes Jahr den Joshua Brees, Joshua Petzold und Daniel Ampadu und das war's. Und noch einen weiteren, aber Daniel Wohlfahrt, da hatten wir 4 und da dachten wir einfach, wir müssen da ein bisschen noch Tiefe machen, damit wir da auch rotieren können. Und vielleicht auch mal den Joshua auf eine andere Position packen. Also mal gucken, was da so passiert. Ne? Man kann ja auch mal so einen schnellen Running Back woanders hinstellen auf dem Platz. Aber das ist richtig. Das war aber der Punkt, dass wir einfach da wirklich nochmal Kadertiefe mit dem Christian Gerhard als Running Back Coach, war das halt seine Ambition, einfach eine mehr Tiefe auf der Running Back Position zu haben und war einfach diese Competition zu schaffen. Weil wenn du beim Training immer nur 2 hast, den Deutschen und den Amerikaner, weißt du ja eigentlich, wo die Reise hingeht. Wenn du aber einen Amerikaner hast und 5 weitere Deutsche, die sich dann um den Second Spot quasi schlagen müssen, dann siehst du Competition und das merkt man dieses Jahr tatsächlich einfach, dass da wirklich viel Competition ist und Competition macht ja richtig Spaß beim Training, wenn die sich wirklich um ihre Reps sich schlagen, dann weißt du, dass es da auf der Unit richtig gut läuft und darum einfach wirklich diese Kadertiefe, die wir da einfach geschaffen haben.
Ja, also bei uns war das ja, wir hatten auch mal dann ein Jahr, wo wir keinen Input auf der Running Back Position hatten, wo dann David Baum und Yasser Nasser sich so die Reps geteilt haben. David ist diese Saison jetzt nie mit dabei, der macht gerade irgend so ein Reisestudienjahr oder irgend sowas. Also falls ihr das noch nie gehört habt. Und letzte Saison schon, und der ist jetzt auch wieder zurück, haben wir einen finnischen Running Back mit Nico Burrow. Der hat richtig reingehauen letztes Jahr. Also
haben wir gesehen,
geiler Typ.
Ich kenne die Touchdowns, die in Dresden durchgelaufen sind. Es tut mir immer noch weh. Die Rückfahrt hat keinen Spaß gemacht aus Dresden. Auch von dem Dressler das Gratisbier hat da nicht besser geschmeckt.
Es ist ja auch ein langer Weg. Also von Dresden nach Paderborn fährst du eine Weile.
Es war ein langer Weg. Also das war wirklich, das hat mich sehr gewurmt, weil vor allem wir auch mit dem Pick da ja gestartet haben bei euch. Das fing ja alles damals ganz gut an.
Ja, danach kam das.
Da hat sich das ganz schnell gedreht, das Blatt.
Ja, nee, das sind wir auf jeden Fall sehr froh, dass wir Nico wieder zurückbekommen haben. Weil der wird sicherlich auch Angebote bekommen haben aus der ELF oder so, noch in Nöscher, denke ich mal. Und da ist auch, wie du sagtest, man kann den Running Back auch mal woanders hinstellen. Der hat auch schon ein paar Bälle gefangen, also auch eine Allzweckwaffe.
Also wie gesagt, ich habe Tape geguckt, das ist der Guide, stop. Aber da, wir kommen ja noch dazu, wir haben ja hier ein bisschen Ablauf.
Ja, das ist richtig.
Gucken wir aber mal bei euch auf die andere Seite des Balles. Also, nee, Quatsch, jetzt bin ich erstmal einen Punkt übersprungen. In der Sache ja noch, da hat es ja vor uns auch gesagt, Wide Receiver-mäßig, ne, habt da viel aus dem Umland mitgeholt, aber ihr hattet ja letztes Jahr schon mit Marlon Winter und Felix Plissenbach da auch ein relativ gutes Duo. Auch auf Wide Receiver setzt ihr ja eher auf die deutschen Talente. Ist ja dann wahrscheinlich eben auch mit deiner Philosophie gleichzusetzen zum Thema, eher den Deutschen auch mal einen Spot zu geben.
Ja, wie gesagt, die klare Philosophie ist bei mir, und das habe ich auch letztes Jahr auch oft gesagt, und das sage ich auch, manche Teams können es halt vielleicht nicht oder manche Teams brauchen es nicht, weil sie die finanziellen Mittel haben, aber ich gucke mir ja gerne die Kader so an, was sollte es sein. Ich habe hier so eine großartige Google-Docs-Liste, wo ich mal alle Imports von allen Teams reingeschrieben habe. Bei manchen Teams kann man es nachvollziehen, dass man was holen muss, da bin ich auch überhaupt nicht, habe ich auch gar keinen irgendwie einen Grudge dagegen, dass die mehr Geld haben als ich. Aber für mich ist die klare Philosophie, wir sind in der GFL und ich möchte halt gucken, dass ich auch wirklich auf den wichtigen Positionen auch Deutsche habe, die ich auf Platz haben kann. Man kann natürlich auch sagen, wir haben sehr viel Geld und kaufen wir einfach auf jeder Position den anders. Aber wie gesagt, ich finde, Key-Position ist manchmal wirklich wichtig, da wen zu haben. Ich sehe es ja auch, bei Dresden sind da noch viele Deutsche mit drauf. Natürlich habt ihr auch eure Anzahl an Imports, die da stehen. Aber es war auch ein langer Weg, glaube ich, für die Dresdner dahin zu kommen, wo es ist. Man darf es auch nicht vergessen, wir sind im Jahr 2 in der GFL. Vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren, wenn wir ein Geld gegen bekommen, dass ich das anders mache, weil wir dann zu viele Abgänge haben. Aber wichtig ist für mich, ich möchte gucken, dass man mit deutschen Spielern halt einfach wirklich viel auf dem Platz steht. Ich möchte wirklich den Großteil, 80% sollten Deutsche im Team sein. So, wenn man das auffüllt, die anderen 20% mit Europäern und Amerikanern, dann ist das fein für mich. Aber solange ich noch Trainer in der GFL bin, wird auch meine Philosophie immer sein, Deutsche als erstes und dann die Imports, Europäer, Amerikaner. Selbst wenn da vielleicht mal Geld gegen kommt. Weil dann können wir das Geld in was anderes investieren, wie zum Beispiel die Ausbildung der Jugend oder nochmal ein paar Coaches zu holen. Das haben wir dieses Jahr auch gemacht mit unserem Offense-Line-Coach, den Gustavo Casagrade, der aus der Elf kommt, von den Hamburg.
Sea Devils.
Genau, danke. Das sind so Investments, die ich gerne mache. Man muss halt gucken, wie sich das entwickelt und dieses Jahr läuft. Aber ja, Marlon Winter, Felix Bissenbach waren Top-Duo. Ich glaube, dieses Jahr wird sich da ein paar andere Namen noch zupacken. Das konnte man halt schon sehen im Vorbereitungsspiel, dass wir da so ein paar andere Targets haben, weil der Felix hatte ja auch nicht gespielt in dem Spiel. Hatte ja sich auch verletzt im letzten Jahr, ist jetzt auch wieder zu 100% dabei. Das heißt, wir haben da noch ein paar Charaktere, die man vielleicht noch nicht im Vorbereitungsspiel gesehen hat, was dann dementsprechend halt auch immer interessant werden kann. Genau, das will ich nicht verraten, weil sonst hört noch eure Koordinatoren zu.
Wer mehr wissen will, seid am Samstag dabei im Aachensportpark.
Boah, stark, Morgus.
Der musste kurz. Ja, aber gehen wir da mal rüber auf die andere Seite. Ne? Da wird es ja bei euch wahrscheinlich richtig interessant, zumal vor allen Dingen, wenn man dann auf die letzte Saison mal guckt. Eure D-Line, die braucht sich definitiv nie verstecken. In Persona da Ron Hairston vor allen Dingen als GFL-Sack-Leader 2023. Ich erinnere mich an das Spiel, glaube ich, bei euch. Der hat unserem Quarterback gut zugesetzt. Da hatte unsere O-Line mächtig zu rudern.
Ja, ich habe noch ein paar Fotos und noch so ein paar Gesichtsausdrücke von ihm. Das fand er alles da nicht so lustig gegen ihn. Man muss auch zu dem Mann sagen, der ist 41 Jahre. Das möchte ich bitte hier betonen. Das ist ein Sack-Leader, der 41 Jahre alt ist. Und der ist nicht in der Nationalmannschaft. Schuan, du hast einen schlechten Recruitment-Job gemacht. Nur mal so als Info. Ich wollte es dir mal so ganz beiläufig hier sagen. Der Mann ist eine Wucht. Also da brauche ich nicht viel zu sagen. Ich bin ja quasi junger D-Line-Coach. Der Mann hat sehr viel Football-Erfahrung, hat ja wirklich alles schon durchgespielt, hat bei den Lions gespielt, bei Mercenaries, alles. So, und wenn jemand wie er Coaching-Points annimmt und die Sachen verändert, dann fühlt man sich da halt schon gut. Weil wenn da jemand kommt, der 20 Jahre Spielerfahrung auf dem Buckel hat und wirklich auch die Top-Coaches hat, die ihn coacht haben, ist das halt schon viel wert. Und der kann immer noch ein paar Jahre machen. Weil der hat einfach richtig Bock da drauf. Und den kannst du halt auf jede Position in der D-Line stellen. Und der wird dafür sorgen, dass O-Liner Probleme kriegen.
Ja, also da habe ich auch großen Respekt davor. Das stimmt ja, der Ron Hairston war ja auch schon mal bei Thorsten Zelda im Podcast und hat da so ein bisschen von seiner vielen Erfahrung preisgegeben. Da war schon ein paar schöne Sachen dabei. Und ja, er ist ja, glaube ich, auch einer, weil du es von uns sagtest, der gerne viel pendelt zum Training. Er wohnt ja, glaube ich, auch in Paderborn.
Nee, der kommt aus Kassel, also auch 100, 120 Kilometer eine Strecke.
Ja, das muss man wollen, das ist richtig. Und auf der anderen Seite steht ja dann noch mit Daniel Sislak jemand, er war zwar jetzt nicht auch mit Sack Leader, aber der profitiert natürlich dann auch sicherlich von dem Können von Ron Hairston, weil da wird die O-Line der Gegner ja erstmal auf ihn gucken und dann schlüpft vielleicht eben Daniel Sislak da eher mal durch.
Ja, auch er ist natürlich jemand, der sehr talentiert ist und auch weiß, wie man O-Liner zu spielen hat. Hat auch, glaube ich, letztes Jahr sehr viele Tackles gestört. Und wenn man die beiden halt als Kombi hat, auf End, wird es da schon ein bisschen schwierig für die. Beide haben halt einen sehr, sehr guten Speed und ein sehr gutes Gefühl, ob der QB den Ball behält oder rauszieht. Wie gesagt, so Pass-Rush-mäßig waren wir da letztes Jahr sehr, sehr gut. Was man dann natürlich gemerkt hat, ist, dass wir so mit dem Run ein bisschen Problem hatten, interior-mäßig und auch über Outside. Und das haben wir halt jetzt die letzten Monate halt wirklich abgestellt. Das konnte man auch gegen das Düsseldorf-Spiel relativ gut verfolgen, dass der Lauf von Düsseldorf jetzt nicht so erfolgreich war, wie sich das vielleicht gewünscht haben oder vielleicht gescoutet haben von den Tapes vom letzten Jahr. Also glaube ich, wenn unsere Jungs jetzt am Wochenende alles so machen, wie wir es jetzt in den letzten Trainings geübt haben und umgesetzt haben, dann hat auch die Dresdner O-Line einen schönen Tag mit viel Arbeit.
Das ist sicherlich richtig, zumal wir ja auch nie ganz, wie kann man das jetzt sagen, nie mit voller Besetzung leider reingehen können. Also Aaron Wahl, einer unserer besten O-Liner, ist ja leider immer noch verletzt. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem aktuellen Stand, aber ich vermute nicht, dass er gegen euch spielen wird, leider. Wie gesagt, ich habe keine genauen Infos von den Coaches, aber zumindest ist er letztens noch mit so einem tollen Schuh am Fuß rumgelaufen und hatte sich da am Fuß wohl etwas intensiver verletzt. Hoffen wir mal, dass er zeitnah wiederkommt.
Ja. Saison ist ja lang.
Ja, ist richtig. Und dann habt ihr auch noch einen Linebacker euch geholt von den Newberry College, den AJ Valentine. Ich sehe hier 3 Saisons, 200 Tackle, das klingt gefährlich.
Ja, also sehr physischer Charakter auf dem Spielfeld, auf jeden Fall ein richtiges Tier und er liest sehr gut, was auf dem Feld passiert. Also auch da brandgefährlich und wir hoffen, dass er da nochmal eine Schippe draufsetzt und der ist schon heiß wie Frittenfett aufs Wochenende. Wie gesagt, wir hatten jetzt gestern noch ein Team-Event hier mit unseren ganzen Spielern und auch schon gesagt, dass er sich da sehr drauf freut. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird am Wochenende. Wie gesagt, ich glaube, so ein paar sind wirklich noch mit angezogener Handbremse gefahren wegen Preseason-Gamer. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was defensiv auf uns zu, im positiven Sinne dieses Jahr. Ich glaube, so ein paar Gegner können sich da noch ein bisschen warm anziehen, wenn man da nicht wirklich mit dem richtigen Mindset rangeht, dass wir auch sehr gefährlich sein können in Run und Pass.
Ja, da werden wir mal schauen, was uns da erwartet. Für uns wolltest du es schon mal kurz anbringen. Jetzt, denke ich, ist ein guter Punkt dafür gekommen, nachdem wir eure Offense und Defense mal ein bisschen beleuchtet haben. Was sind denn deine Keys to Win gegen Dresden?
Auf jeden Fall den Herrn Barrow stoppen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall den Lauf unter Kontrolle kriegen, dass da nicht viel passiert und genug Druck auf den QB machen, dass er Mistakes macht. Man hat es gesehen im schraubigen Tape. Wenn ein neuer Quarterback unter Druck kommt, dann wirft er den Ball entweder gerne mal einfach weg. Und wir müssen halt den QB relativ viel unter Druck setzen mit der Defensive Line und mit den Linebackern. Ich glaube, dann sind wir da auf jeden Fall defensiv gut gedeckelt, um da wirklich die Punkte tief zu halten. Und offensiv müssen wir einfach mit unserer O-Line, also wirklich viel wird dieses Mal in diesem Spiel an den Trenches entschieden. Wir haben eine kernsolide, wenn nicht sogar eine der besten D-Lines jetzt gerade, die ich jetzt gesehen von den Tapes sehen konnte und ein Spiel, die ich mir angeguckt habe, wo sehr, sehr viel Druck in der Mitte sein wird. Die O-Line muss auf jeden Fall dagegen halten. Unser QB braucht einfach Zeit und die Targets müssen sich freilaufen. Jetzt mit eurem Signing, den D1-Cornerback noch dazu, heißt das, unsere Spieler werden auf jeden Fall starke Matchups haben und müssen sich einfach gegen die durchsetzen. Und wenn wir das einigermaßen alles hinbekommen, dann glaube ich, kann das auch eine knappe Kiste werden.
Ja, das hoffen wir uns natürlich, dass es ein enges und spannendes Spiel werden wird. Und wie siehst du das so im Großen und Ganzen? Was sind denn, ich meine, du sagst, du machst immer irre Aussagen. Was sind denn eure Ziele diese Saison? Was stellt ihr euch denn vor?
Auf jeden Fall die Teams to beat schlagen. Gibt es schon wieder eine Einschätzung, wie man gestern gesehen hat beim GFL Live-Talk, wer die Top-Teams im Norden sein sollen. Da steht natürlich Dresden, Potsdam, Braunschweig natürlich ganz oben. Das heißt, es bleibt ein Spot über. Das heißt, alle anderen Teams, die wir da spielen, sind die Teams to beat. Hildesheim, die Berliner Teams, bei den Adlern ist es jetzt gerade auch nicht so fruchtig gerade, wie es läuft.
Ja.
Das Teamgebiet Kiel hat natürlich sehr aufgestockt, was die so wirklich da machen gerade, kann ich nicht beurteilen, weil das Preseason-Game kann man halt nicht werten, weil es ein Viertligateam oder ein Drittligateam war, was sie gespielt haben. Dementsprechend weiß man halt nicht, wie das Tempo war von dem anderen Team und allem drum und dran. Das sind aber die Teams to beat. Also wie gesagt, wenn wir mithalten können mit den oberen drei Teams, die da sind, und uns gut verkaufen und das alles sehr smart machen von den Personaleinsätzen, dann werden das knappe Kisten und die anderen Teams sind wirklich einfach wichtig für uns zu schlagen. Und wenn wir dann alles richtig machen, diese Teams to beat haben, könnten wir den vierten Spot kriegen in den Playoffs und dann halt Einzug in die Playoffs.
Ja, genau. Und auch, es klingt jetzt, soll jetzt nie überheblich sein oder so, aber auch die großen Teams stolpern mal. Und
haben wir letztes Jahr bei euch gesehen,
ja, so ist es.
Das war nicht der Plan, das stimmt.
Genau, das war.
Das Spiel angeguckt, das war nicht die Idee, den Pick zu werfen.
Na, und das sind ja auch manchmal wichtige Sachen, wo du halt dann in Richtung Playoffs irgendwie vermeiden kannst, in der ersten Runde auf irgendwelche diversen Gegner zu treffen oder sowas oder halt Heimspielrecht zu haben. Na, da will man dann auch solche Spiele gewinnen, aber eben auch sowas passiert und da muss man dann halt zuschlagen, wenn man die Möglichkeit hat. Ne?
Aber man muss halt das Momentum nutzen halt. Ich glaube, wir haben oft bei den großen Gegnern auch Momentum gehabt. Das Braunschweig-Spiel sind wir auch in Führung gegangen in Braunschweig letztes Jahr. Bei euch sind wir auch in Führung gegangen. Wir haben das Momentum halt einfach nicht genutzt. Aber das kann man auch einfach natürlich auf vieles packen. Wir sind ein junger Coaching-Staff, wir sind junge Spieler gewesen. Wir waren alle noch nicht in der ersten Liga. Für mich waren das natürlich auch viele Eindrücke, die auf mich eingeschlagen sind. Ich bin vielleicht an viele Spiele anders rangegangen, als hätte man, an die man vielleicht anders hätte rangehen können. Aber daraus lernt man ja. Und das ist ja ein Lernprozess und ich bin immer bereit, neue Dinge zu lernen und ich möchte mich ja auch als Mensch und als Trainer weiterentwickeln. Und das waren ganz, ganz, ganz wichtige Entscheidungen, die letztes Jahr getroffen worden sind und Niederlagen, die wir haben mussten, um uns einfach jetzt als Team und uns als Trainercrew weiterzuentwickeln, wie man einfach mit bestimmten Situationen umgeht. So, wenn man halt nicht viel verloren hat vorher oder zweimal hintereinander aufgestiegen ist und jetzt auf einmal Vorletzter war im letzten Jahr, das nagt natürlich an vielen Charakteren und das muss man erstmal hinkriegen, da wieder rauszukommen und diese Niederschläge zu verarbeiten und das Beste und Positive daraus zu ziehen. Und ich glaube, das haben wir jetzt in der Offseason wirklich hinbekommen, auch mit dem neuen Kader, den wir zusammengestellt haben. Wie gesagt, jetzt hatten wir viel mehr Spieler, aber dieses Jahr haben wir weniger, aber mehr Qualität in der Kadertiefe. Und das ist halt auch schon viel wert in der Entwicklung, die wir gemacht haben.
Da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was uns da alle so erwartet am kommenden Samstag. Bevor wir dich jetzt hier in deinen wohlverdienten Feierabend vielleicht dann entlassen oder du musst da mal irgendwo anders hin, der Erik schüttelt schon wieder den Kopf. Nein, du kommst dieses Jahr nicht drum rum, ich sag's dir. Wir haben immer noch ein schönes Tippspiel mit unseren Gästen, wo wir einfach jetzt ganz simpel ein Plus-Minus-Ergebnis aus Sicht der Dresden Monarchs tippen. Und ja, Erik, du hast ja letztes Mal angefangen. Ich würde hier mal die Runde eröffnen heute. Das erste Spiel ist immer schwierig einzuschätzen. Ja, was kann der eigene Kader, was bringen die Veränderungen beim anderen Kader? Aber trotz alledem sehe ich natürlich auch, wie gesagt, soll nie böse klingen, aber es ist auch ein Must-Win eigentlich für Dresden, gerade mit den Imports, die man sich geholt hat, mit den Positionen, wo man sich verstärkt hat, muss man einfach den Sieg im ersten Spiel mitnehmen. Und da denke ich, dass wir mit einem Plus 18 am Ende vom Feld gehen werden. Jason, möchtest du dich in unsere goldene Mitte setzen oder willst du nochmal hören, was der Erik in die Runde wirft?
Ich lass mal Erik nochmal hören, was er so sagt.
Okay. Ja, es ist schwierig. Ich habe jetzt halt eben von euch auch mir noch nichts angeguckt, aber das ist schon so, wie man das sagt. Also zumindest aus eigener Sicht will man und sollte man dieses Spiel gewinnen. Ich gehe aber mal mit einem plus 17, zwei Touchdowns und ein Field Goal.
Machen wir's okay.
So. Müssen ja auch immer ein bisschen.
Ich soll jetzt selber tippen, wie das Spiel aussieht.
Ja, na klar. Ich weiß nicht, ob wir da rechtlich in Probleme kommen.
Ey, ich muss natürlich für mein Team, sonst Gott würde ich nicht sagen, nächsten kommt jetzt. Nein, ich sag, wir gewinnen mit plus 3 Punkten mit einem Field Goal.
Ja, siehst du.
Alles klar.
Es wäre auch ehrlich gesagt eigenartig, wenn du gegen euch tippen würdest.
Dann hätten wir Probleme, das stimmt wohl.
Ich wollte gerade sagen, dann habe ich keinen Job mehr nächste Woche, bevor ihr ausgestrahlt wird.
Wenn der Geschäftsführer dann Headcoach rausschmeißen muss, ne?
Ja, ja, ja.
Man kennt es, man kennt es. Ja, gut, in diesem Sinne würden wir jetzt sagen, du kannst dich deinen paar wenigen Aufgaben jetzt noch widmen, falls heute noch irgendwas anstehen sollte.
Ein bisschen was.
Und boah. Wir bedanken uns auf jeden Fall nochmal sehr, dass du dabei warst. Du darfst auch gleich nochmal kurz das letzte Wort haben, ein bisschen Werbung machen. Bevor du das aber machst, schon mal an euch da draußen, an euren mobilen oder festen Endgeräten, wie ihr euch hört. Ganz wichtig, wir haben es vor uns schon mal reingebracht. Hört in der nächsten Folge gut zu. Es wird mal ein Gewinnspiel wiedergeben. Bloß, dass er nochmal dran denkt. Und ja, jetzt Jason, deine berühmten letzten Worte.
Erst aber Dankeschön für die Einladung. Hat mir sehr Spaß gemacht mit euch beiden. Und ganz, ganz wichtig, 11.05. Season Opener gegen die Dresden Monarchs im Aon Sportpark, 19 Uhr Kickoff unter Flutlicht. Wer aus der Region ist oder weiter weg, kommt euch das Ganze anschauen. Ich glaube, es wird ein schönes Fest für klein und groß. Und ich glaube, ein extrem schönes Footballspektakel, vor allem mit den Gästen aus Dresden. Ich grüße meine ganze Mannschaft, meine Trainer. Und ich freue mich aufs Wochenende.
Wunderbar. In diesem Sinne machen wir für heute Feierabend und wir hören uns nächste Woche, nicht in zwei Wochen, hören wir uns wieder vom Braunschweig-Spiel.
Ciao. Tschüss.